Mein Predigtthema heute lautet: In Liebe zu Christus zielbewusst Versuchungen überwinden. In Liebe zu Christus zielbewusst Versuchungen überwinden. Und zwar lese ich da einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief, aus der sogenannten Ströhernen Epistel. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Das hat Luther damals gesagt. Und er hat es somit verglichen. Der Jakobusbrief ist, also damals gab es ja nicht so wie bei uns heute Matratzen, wo man schön angenehm und ja kuschelig drauf schlafen kann, sondern vielfach, also gerade in ärmlicheren Verhältnissen, also die in ärmlicheren Verhältnissen gelebt haben, die haben auf Strohsäcken geschlafen. Und wenn du dann darauf dich bewegt hast, dann hat es halt ab und zu mal in der Nacht gepiekst. Und genauso hat er quasi den Jakobusbrief verglichen und hat eben damit gemeint, ja, wenn man den Petrus, also den Jakobusbrief liest, dann piekst es einem ab und zu. Das ist vielleicht nicht immer ganz so angenehm. Aber ich versuche jetzt trotzdem, eine Predigt zu halten, die ja doch, hoffe ich mal, nicht unbedingt zu sehr piekst, sondern einfach auch eine Ermutigung für euch darstellt. Ich lese jetzt erst noch den Abschnitt vor. Ich werde den vermutlich nachher dann noch einmal lesen. Der steht in Jakobus 1, 2 bis 12. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denkt nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann und unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen, der Reiche. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Aussehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Normalerweise geht man ja vor und sagt, okay, ich fange jetzt bei Vers 2 an und gehe durch bis Vers 12. Ich habe mir entschieden und werde es heute mal genau andersrum machen. Und werde den Vers 12 als erstes nehmen, weil ich denke, dass das der Schlüssel dafür ist, einfach auch diesen Abschnitt ja auch richtig zu verstehen und möglicherweise dann auch richtig umzusetzen. Ich lese den Vers 12 nochmal, da heißt es: Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn, den Herrn, also Jesus, lieben. Warum setze ich diesen Vers jetzt am Anfang an, zu Beginn meiner Predigt? Wenn es mir schlecht geht, wenn ich versucht werde, wenn ich Dinge erleben muss, die mich, ja sage ich jetzt mal, in einer gewisser Hinsicht in eine Enge treiben, in eine Ecke treiben, die mir einfach Not verursachen, dann, wenn ich nur auf dieses Problem schaue, habe ich dann das Problem, dass ich dann einfach, sage ich jetzt mal, das macht mich unruhig, das macht mich vielleicht sogar auch depressiv. Und dann bin ich nur auf dieses Problem fixiert. Wenn ich jetzt aber auf das Ende schaue, dann bekommt das Problem, dem ich momentan ausgesetzt bin, eine ganz andere, ja, Bedeutung. Dann gehe ich mit dem Problem ganz anders um. Warum lässt Gott in unserem Leben Versuchungen zu? Und ich möchte einfach mal behaupten, jeder von uns ist an irgendeiner anderen Stelle versuchbar. Ich denke jetzt, manches, was ich jetzt auch erwähnen werde, wird vielleicht für den einen oder anderen gar nicht, ja, sage ich jetzt mal, gar nicht interessant sein. Der eine hat möglicherweise mit dem Lügen ein Problem, der andere gar nicht. Der andere, ja, der lässt ganz gerne vielleicht auch immer irgendwo was in der Tasche verschwinden, der andere gar nicht. Dafür hat möglicherweise derjenige dann ein Problem, mit dem Schlecht hinter jedem anders herzureden. Was auf der anderen Seite auch wieder eine andere Form von Lügen ist. Weil wenn ich über jemanden schlecht rede, dann versuche ich ihn natürlich in ein negatives Licht zu stellen. Und oft sogar in ein negativeres Licht, als er wirklich ist. Dann zum Beispiel Jähzorn kann für Leute eine Versuchung sein. Ein beleidigendes Verhalten. Dass wenn ich emotional, sage ich jetzt mal, ziemlich in Aufregung gerate, dann kann das schon mal passieren, dass man, oder kann das so jemandem passieren, dass der dann auch mal Dinge, Worte sagt, die er besser vielleicht nicht gesagt hätte. Ja? Oder dass Leute ja nicht bereit sind, auch mal einen schwereren Weg zu gehen, sondern einfach irgendwo versuchen, Probleme zu umschiffen und den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Menschen haben vielleicht mit Geiz Probleme, andere möglicherweise mit Pornografie, wieder andere, die, wenn da eine in ihren Augen attraktive Frau vorbeiläuft, dann werden die fast euphorisch. Also habe ich auch schon also miterlebt, also mich interessiert es eigentlich relativ wenig, wer da an mir vorbeiläuft. Aber es gibt Menschen, die achten da drauf und dann siehst du richtig, wie die den Kopf recken. Ja? Oder es gibt auch immer wieder Menschen, und da möchte ich jetzt nicht sagen, dass es nur Frauen betrifft, sondern herumzicken. Wenn einem irgendwas nicht passt und dann so, ja, so richtig loslegen und der andere, der muss das dann irgendwie aushalten. Man könnte die Liste unendlich weiter fortführen. Vielleicht ist da bei dem einen oder anderen sogar was dabei, was ich jetzt erwähnt habe. Will ich jetzt auch gar nicht wissen, wer sich da vielleicht sogar wiederfindet. Aber es sind immer wieder Dinge, die in unserem Leben auftreten, die uns zu einer Versuchung werden. Und wie gehe ich mit dieser Versuchung um? Wie begegne ich dieser Versuchung? Und oft merkt man das ja schon, sage ich jetzt mal, da fängt es ja an, einem schon an zu arbeiten. So, und man sagt ja dann, da gibt es ja im Volksmund den Spruch, wehret den Anfängen. Wenn ich merke, da beginnt in mir was zu arbeiten, dass ich dann einfach auch dem entgegenwirke. Und was mir da einfach ganz, ganz wichtig geworden ist jetzt an diesem Bibelvers, deswegen habe ich auch den 12. Bibelvers als erstes gestellt, und da an sich der letzte Satz, da heißt es, den der Herr, also den Siegeskranz gibt Gott dem, der dem verheißen ist, die ihn lieben. Die Liebe zu Christus ist das, was uns, ist die Triebfeder dessen, was uns dazu bewegen kann, auch Dinge zu überwinden, Dinge, die uns jetzt momentan Not machen wollen, Versuchungen, die einfach auf unser Leben einprasseln. Die Liebe zu Christus sind die Triebfeder dessen, dem entgegenzuwirken. Und das Zweite ist der Siegeskranz, der uns erwartet. Die Belohnung, die wir bekommen. Und da finde ich das so großartig, dass zum Beispiel eben im Hebräer 11, Vers 24, Mose darüber berichtet. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, was Mose da eigentlich aufgegeben hat. Er war im Grunde genommen wie ein Sohn des Pharao. Und ich weiß es jetzt nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, aber er hatte ganz, ganz große Chancen, auch mal Pharao zu werden. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, also vielleicht ist uns das gar nicht so bewusst, aber ich möchte es jetzt einmal so vergleichen, wenn man das in die heutige Zeit übertragen würde, wäre er damals im Grunde genommen Milliardär gewesen. Die Ägypter waren ein sehr hochentwickeltes Volk und unbandig reich. Und gerade als Pharao warst du der reichste Mann in diesem Land. Die hatten Schätze ohne Ende und waren auch, was die Kämpfe anging, auch sehr erfolgreich. Und jetzt muss man sich das mal bewusst machen. Er lässt all das sausen. Warum? Weil er wusste, er gehört zum Volk Gottes. Und er wusste ganz genau, ja, er wäre wirklich, also er hätte ausgesorgt gehabt bis zu seinem Lebensende. Der hätte alles gehabt. Die tollsten Essen, wenn man so sagen will, auch die schönsten Frauen. Er hätte Macht gehabt, was ich letztens mal gelesen habe, dass das für Menschen, das ist fast noch schlimmer, also noch eine stärkere Sucht wie jetzt Heroin oder sonst irgendwelche Drogen, die man nehmen kann. Er hätte Macht gehabt, Macht über sein eigenes Volk, aber auch Macht über im Grunde genommen all die Völker, die den Ägyptern, sage ich jetzt einmal, unterstellt waren. Und all das lässt er einfach dahinfahren. Und dann heißt es, und das finde ich so beeindruckend, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, also Leiden zu erfahren, also kein schönes Leben zu führen, sondern Leid zu erfahren, und als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Er wusste genau, es ist ein sündhaftes Leben, das er da führen würde. Aber der ist zeitlich begrenzt und dann ist sein Leben zu Ende. Und er wusste, an anderer Stelle heißt dann, er wusste, was danach kommt. Er wusste, dass ihm Gott, wenn er mal vor dem lebendigen Gott stehen wird, dass er einen unglaublich großen Lohn empfangen wird. Es heißt an einer Stelle, er sah die Belohnung. Und das ist einfach unglaublich. Ja, Mose, er hat seinen Blick auf Gott gerichtet. Und von diesem Ziel her ist er dann diesen schweren Weg gegangen. Zuerst ist er abgehauen, weil ihm der Pharao nach dem Leben getrachtet hat, war 40 Jahre in der Wüste. Dann ist ihm Gott im Dornbusch begegnet. Dann ging er zurück, hat dann später, ich will jetzt die ganze Geschichte nicht erzählen, das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Und dann musste er 40 Jahre, weil das Volk so irre war, möchte ich es jetzt einfach mal bezeichnen, musste er 40 Jahre mit diesem halsstarrigen, sagt die Bibel ja, also engstirnigen Volk durch die Wüste laufen. Und nur weil er ein kleines Versagen gemacht hat, also in unseren Augen kleines Versagen, für Gott war es so massiv, dass er dann nicht ins verheißene Land gehen durfte. Das heißt, er hat anstatt dem Felsen einfach zuzusprechen, gib Wasser hervor. Ich weiß nicht, was Gott von ihm genau für eine Formulierung wollte, hat er anstelle zu dem Felsen zu sprechen, hat er auf den Felsen geschlagen. Das ist aber ein anderes Thema. Er hat aber diesen wirklich sehr, sehr, sehr schweren Weg gegangen. Und Gott hat ihn, als er dann zu ihm kam, mit Sicherheit jetzt schon belohnt. Und wir lesen davon. Aber was hat Mose gemacht? Er hat das Ziel gesehen. Er hat gesagt, jawohl, er geht den Weg mit Gott. Und dort erwartet mich eine unglaublich große Belohnung. Und dann ist er diese ganzen Versuchungen, diese Widernisse, die ihm begegnet sind, auch durchgegangen. Und ist uns in dem Fall ein ganz, ganz großes Vorbild. Und wenn ich sage, die Liebe zu Jesus ermöglicht uns diesen Siegeskranz, das Durchhalten, dieser Blick auf diesen Siegeskranz, hilft uns auch die Versuchung, in dem Moment der Versuchung, dann auch standzuhalten, der Versuchung nicht nachzugeben, sondern einfach dem entgegenzuwirken. Und dann heißt es, den Siegeskranz, ja, wer empfängt den? Den Siegeskranz empfängt der, der bewährt ist, der der Versuchung standgehalten hat, der durchgehalten hat, der weitergegangen ist, der auf Gott vertraut hat. Und dann bewährt, aber bewährt nicht ohne Versagen. Da geht es nicht um Sieger, wer am Schluss Sieger ist. Das wird hier nicht erwähnt. Es wird erwähnt, wer bewährt ist. Und wer ist bewährt? Das heißt, wer durchgehalten hat. Wer immer wieder auch Versuchungen widerstanden hat. Aber heißt es, dass der nicht auch einmal auf die Nase fällt? Natürlich. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass hier im Raum keiner sitzt, der nicht schon irgendeiner Versuchung nachgegangen ist oder nachgegeben hat. Nur wichtig ist es, wenn ich versucht werde und dann wirklich fall, was ja passieren kann, dass ich dann aufstehe und weiterlaufe. Und wenn die nächste Versuchung kommt, nur wenn es die gleiche Versuchung ist, dass ich dann einfach mit Christus, mit der Hilfe Jesu, darauf achte, diese Versuchung zu überwinden und weiterzugehen. Und wenn ich die dann überwunden habe, dann ermutigt mich das. Und wenn dann die nächste Versuchung kommt, dann kann ich diese nächste Versuchung auch wieder angehen, in dem Vertrauen, dass Jesus mir ja an der einen Stelle schon geholfen hat und er wird mir da auch weiterhelfen. Ein Athlet, es passiert immer wieder mal, ich habe auch schon Filme gesehen oder halt so Wettläufe gesehen, dass mal einer aus irgendeinem Grund, was auch immer, warum auch immer, kann ich nicht sagen, plötzlich hinfällt. Ja, dann ist wahrscheinlich der Sieg selber in weiter Ferne gerückt. Ist durchaus denkbar. Aber hier kommt es nicht auf den Sieg an. Hier kommt es darauf an, dass er wieder aufsteht und weitergeht und selbst wenn er noch einmal fällt, wieder aufsteht und wieder weitergeht. Und am Schluss ankommt. Das Ankommen am Schluss, darauf kommt es an. Und sich zu bewähren. Und je öfter, dass ich möglicherweise falle, je öfter ich auch eine Versuchung überwunden habe, umso, sage ich jetzt mal, standfester werde ich, umso ja, erprobter werde ich. Und dann fällt es mir bei der nächsten Versuchung, die auf mich zukommt, leichter, dem zu widerstehen. Ich möchte jetzt einfach mal so einen ganz kleinen Vergleich bringen. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich so, ob man den jetzt so bringen kann, aber um das vielleicht einmal ein klein wenig deutlich zu machen. Was liebst du an deiner Frau oder was liebst du an deinem Mann? Jetzt könnt ihr mal auflisten. Oh, sie sieht toll aus. Die Frage ist, nach 30, 40, 50 Jahren sieht sie dann immer noch toll aus. Ja, das ist einfach eine Frage. Dann, sie ist konsequent. Hast du die Garantie, dass sie ihr Leben lang konsequent ist? Sie hat einen starken Charakter. Sie ist sportlich, sie ist muskulös oder er ist muskulös. Ja, es gibt auch Frauen, die muskulös sind, ja natürlich. Oder sie ist, ja, die Frage ist es beständig? Nee. Und ich sage einfach, was ist beständig? Oder was sollte eigentlich anstelle dieser aufgelisteten Dinge, das sind eigentlich nur Äußerlichkeiten, was sollte an deren Stelle stehen? Als ich Silvester, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, Monika einen Heiratsantrag gemacht habe, habe ich ihr, bevor ich ihr den Heiratsantrag gemacht habe, habe ich zu ihr gesagt, Monika, mich begeistert an dir, dass du Jesus lieb hast. Und ich habe ja dann hinterher noch gesagt gehabt, ich wünsche mir, dass diese Liebe zu Jesus immer stärker ist, wie die Liebe, die du zu mir hast. Ich habe ja als zweites gesagt gehabt, Monika, mich begeistert, dass die Liebe zur Bibel, dass du die Bibel liebst. Und ich habe dann auch im Nachgang noch gesagt gehabt, und ich wünsche mir, dass diese Liebe zur Bibel immer stärker ist, wie zu dem, was ich dir sagen werde. Und dass das eine höhere Bedeutung und Stellenwert hat, als das, was ich ihr sage. Und als drittes habe ich ihr gesagt gehabt, dass ich will, dass ich das begeistert finde, dass sie Gott uneingeschränkt gehorsam sein will. Dass das bei ihr an höchster Stelle steht. Das begeistert mich. Und ich denke, das ist wichtig. Alles andere vergeht. Die Schönheit lässt irgendwann nach. Ich kann ein sportlicher Mensch sein. Ich brauche bloß mal ein halbes Jahr im Krankenhaus liegen aus irgendeinem Grund oder krank sein und keinen Sport machen können. Dann ist es mit der Sportlichkeit vorbei. Die Muskulösität ist dann auch mehr oder weniger vorbei. Aber diese Dinge, die sind ganz, ganz entscheidend. Und die sind auch ganz, ganz wichtig. Gerade in Bezug auf das Widerstehen der Versuchung. Es ist wichtig, dass die Liebe zu Jesus, dass das der Hauptfokus in meinem Leben ist. Die Liebe zu diesem wertvollen Buch, zur Bibel, das ist das Zentrum. Und wenn ich in Versuchung gerate, dann sind das die zwei, beziehungsweise der Gehorsam Gott gegenüber, diese drei Punkte, die am wichtigsten sind, um einfach auch dieser Versuchung am Ende standzuhalten. Und was auch extrem wichtig ist, ist einfach der Wunsch und die Bereitschaft, Gottes Willen zu tun. Und wo erfahre ich diesen Willen Gottes? Diesen Willen Gottes erfahre ich hier in diesem Buch. Und das zählt. Es zählt nicht das, was ich euch heute hier erzähle. Ich kann euch nur ein paar Hinweise geben. Ich kann euch vielleicht noch ein paar Tipps geben, wie ihr die Bibel ein ganz klein wenig besser verstehen könnt. Aber entscheidend ist das, was hier in diesem Wort steht. Und alles, was man uns sagt, was ich euch sage oder was irgendjemand anderes sagt, muss immer an diesem Wort geprüft werden. Das soll unser Zentrum sein. Also das Höchste unseres Lebens soll sein. Und das ist auch der Garant dafür, dass wir dann auch Versuchungen widerstehen können, Versuchungen überwinden können, der uneingeschränkte Wille, Gottes Willen zu tun. Das, was er hier in diesem Wort schreibt. Ich lese den Abschnitt noch einmal. Haltet es aber für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgendeinen Zweifel. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen, denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen, und die Zierde seines Aussehens ist verdorben. So wird auch der Reiche sein in seinen Wegen dahinschwinden. Glücklich der Mann, der die Versuchung erduldet, und nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Freude trotz Anfechtung. wodurch durch einen zielbewussten Lebensstil. Das Ringen um Freude trotz Schmerz, trotz Leid. Das Ringen um Freude trotz einfach Versuchungen, die uns unser Leben, die in unserem Leben immer wieder neu auch uns begegnen. Und warum? Warum? Weil diese Versuchungen uns dem Ziel näher bringen. Zum einen, wenn wir der Versuchung widerstehen, wenn wir der Versuchung einfach auch nicht nachgeben, dann bewirkt das Geduld. Oder auch, man könnte es auch sagen, ausharren, wie es hier genannt wird. Das heißt, ich überwinde und dann, und durch diese Überwindung wird mein Leben einfach stabiler. Satan versucht uns immer wieder an Stellen zu versuchen, an denen wir gewisse Schwachstellen haben. Das ist einfach so. Er kennt unsere Schwachstellen. Ich kenne eure Schwachstellen nicht. Ich kenne manche Schwachstellen von mir. Ja? Und da bin ich aufgefordert, auch dem entgegenzuwirken. Eure Schwachstellen kenne ich jetzt größtenteils einfach nicht. Aber eins könnt ihr wissen, der Teufel, der uns versuchen will, er kennt sie. Und er wird alles dran setzen, damit wir immer wieder auch hinfallen. Aber was ist das Ziel? Und das habe ich gerade schon erwähnt. Das Ziel ist der Lohn. Und wenn ich auf den Lohn gucke, wenn ich die Versuchung überwunden habe und ich sehe, dass dann am Ende einfach der Lohn, den Gott mir geben will, ich den auch empfangen kann, dann hilft mir das, all das zu überwinden. Ich habe da ein Beispiel gelesen von einem, der kam in eine Porzellanmanufaktur, war Geschäftsführer oder was, und dann sieht er, wie eine Angestellte dort, ein Porzellan, das war in London, wie die eine Tasse von innen schwarz anmalt. Oder halt, anmalt. Und da denkt er sich, und wusste, dass, also von dem, was da so drauf war, wusste er, das ist für den Buckingham Palast. Und dann sagt er zu ihr, du, ich verstehe jetzt nicht ganz, was du da machst. Mir ist nicht bewusst, dass du, dass die schwarzen, also eine Tasse mit schwarzen, also die schwarz innen drin ausgemalt ist, dass die sowas bestellt haben. Und dann sagte die Angestellte zu dem und sagt, es ist schon richtig, aber unter dieser schwarzen Schicht befindet sich eine Goldschicht. Und wenn das Gold nicht mit dieser schwarzen Farbe überkleidet wird, durch das Brennen im Ofen, würde das Gold zerstört. Aber durch diese schwarze Schicht, die da drauf ist, bleibt das Gold erhalten. Und wenn dann die Brösel dann am Ende weg, das kann man dann entfernen, und dann ist das Gold in diese Tasse regelrecht eingebrannt. Und ich denke, ich möchte es einfach mal so vergleichen, wenn Versuchung in unser Leben hineinkommt, dann ist das so, das ist oft trüb. Das macht uns einfach möglicherweise fertig. Das macht uns vielleicht sogar depressiv, wenn sie zu massiv sind. Ja? Aber wenn ich dann diese Prüfung überstehe, wenn ich durchhalte, dann kommt was Tolles zum Vorschein. Genauso wie bei dieser Tasse, dieses Gold. Das im Grunde war diese Versuchung, im Grunde ist die ist dann, wenn man so im Bild spricht, verbrannt. Aber es bleibt was Tolles zurück. Was Tolles, die Erfahrung, dass Gott mir in dieser Situation die Kraft geschenkt hat, auch dieser Versuchung zu widerstehen. Und am Ende, wenn ich all diesen Versuchungen, die mir in meinem Leben begegnen, wenn ich die dann überwunden habe, dann bleibt was ganz, ganz Wertvolles zurück. Aber die Voraussetzung, also anders ausgedrückt, Geduld, die aus dieser Bewährung entsteht, ist wiederum die Voraussetzung für eine, ich sage jetzt mal, gewisse Heiligkeit, die Gott hier auch erwähnt. Da sagt er, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Es ist nichts anderes als, sage ich jetzt mal, dieser sogenannte Heiligungsprozess. Sagt sicherlich den meisten hier was. Heiligung heißt, Wenn Gott mich jetzt heute hier anschaut, dann sieht er durch Jesus, sieht er mich als einen heiligen Menschen an. Und dadurch habe ich auch die Möglichkeit, zu ihm in seine Gegenwart zu gehen. Sonst wäre das gar nicht möglich. Aber mein Zustand, in dem ich mich selber befinde, ist ganz anderes. Ist was ganz anderes als heilig. Denn ich begehe an der einen oder anderen Dinge, an der einen oder anderen Stelle immer wieder Dinge überdreht, Gebote, die Gott mir gibt, versündige mich, widerstehe Versuchungen eben nicht. Ja? Das heißt, mein Zustand ist in der Regel ist einfach nicht heilig. Aber das Ziel soll sein, dass unser Lebenswandel sich immer mehr dem Zustand, der Stellung, in der wir uns befinden, so wie Gott uns sieht, dass wir immer mehr auch dorthin kommen, dass unser Lebenswandel dem Anspruch, den Gott an unser Leben hat, gleichkommt. Und dazu ist einfach auch sind diese Versuchungen, die in unser Leben hineinkommen. Und deswegen sagt auch Jakobus hier, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt oder Versuchung geratet. Wenn ich weiß, was am Ende rauskommt, dann kann ich mich auch, sag ich jetzt mal, freuen über eine Versuchung, die mich momentan ereilt. Dann lehne ich mich nicht auf und sage, warum passiert mir das jetzt schon wieder? Warum? Wieso? Und dann fange ich nicht an, Gott anzuklagen, sondern dann weiß ich, am Ende kommt was Tolles raus. Das Ziel ist, dass ich am Ende den Siegeskranz erreiche oder erhalte. Und das soll das Ziel von einem jeden Einzelnen, eben auch von uns sein. Was auch so ein Weg zu einer Heiligung sein kann, da möchte ich jetzt kurz zwei Beispiele sagen. Ich hatte während meiner Bibelschulzeit vor vielen Jahren eine Zimmergemeinschaft. Und ich kann euch bis heute nicht sagen, was ich mit dem Zimmerkollegen, mit dem ich ein ganzes Jahr zusammen acht Monate zusammen im Zimmer sein musste, was wir für Gemeinsamkeiten hatten. Ich kann das bis heute nicht sagen. Also normalerweise gibt es immer wieder Überschneidungspunkte. Punkte, wo wir beide eine gleiche Meinung haben, eine gleiche Ansicht, vielleicht die gleiche Musik. Irgendwie, wo sich einfach Interessen oder so überschneiden. Und ich kann das aber bis heute nicht sagen, dass da irgendein Interesse da war, was wir beide hatten. Und das hat mich richtig in Unruhe gebracht. Damals war es auch noch so, das jetzt existiert schon lange nicht mehr, es gab dann immer eine sogenannte Austauschzeit. So 10 Minuten nach 9 bis um 9:30, wo man sich zusammensetzt, miteinander austauscht, also redet, was war so am Tag, und dann miteinander betet, vielleicht auch noch einen kurzen Abschnitt aus der Bibel liest. Und wir saßen an ganz, ganz vielen Abenden, saßen wir 20 Minuten nebeneinander, weil die Zeit war ja vorgegeben, und haben nichts miteinander geredet. Ich fand es einfach schrecklich. Und dann, mich hat es so gequält, dass ich dann zu einem Bibelschullehrer gegangen bin, einen richtig tollen Lehrer, der auch seelsorgerlich mir an manchen Stellen wirklich weitergeholfen hat. Und da sage ich, Herr Weber, habe ihm die ganze Situation geschildert und habe gesagt, Herr Weber, was soll ich da machen? Ich weiß nicht, was ich jetzt da noch tun soll. Und da sagte der zu mir, Martin, das Problem, das Sie mit dem haben, hat er mit Ihnen auch. Und mir hat aber die Antwort nicht gefallen. Ne? Ich denke mir, wieso, wer soll mit mir ein Problem haben? Ich bin doch nett. Ich bin aufgeschlossen. Weißt du, und ich dachte mir, wieso? Wieso sollte der mit mir? Ich habe das echt nicht kapiert. Ne? Und dann, als ich dann von dem Lehrer weggegangen bin, ich habe mich echt richtig geärgert. Ich dachte, was fällt denn dem ein? Wie kann der sowas von mir erzählen oder sagen? Ne? So, und dann habe ich natürlich, bin ich immer wieder so durch die Gegend gelaufen, habe dann gebetet und Jesus gefragt. Ich dachte, Jesus, also das kann doch nicht sein. Wie? So, und irgendwann, ich kann dir heute nicht mehr sagen, wann das war, aber irgendwann ist bei mir echt der Groschen gefallen. Da habe ich gedacht, das stimmt, der hat echt Probleme. Der hat bestimmt die gleichen Probleme mit ihm. Ich habe lange gebraucht, bis ich das kapiert habe, aber irgendwann habe ich es dann kapiert. Und dann dachte ich mir, oh ja, ich habe dann auch für ihn gebetet. Gut, wir haben die Zeit irgendwie überbrückt, ja. Aber es war Schon sehr, sehr interessant. Und für mich war das wirklich, ja, ich war da schon manches Mal ziemlich versucht, da auch irgendwie auf den Tisch zu hauen oder irgendwas zu machen. Ja, irgendwie zu sagen, Leute, ja, halt, was ist mit dir los und so weiter. Aber ich habe mich dann auch zurückgehalten. Und da gab es noch eine andere Zimmergemeinschaft von auch Zweien, die total konträr waren. Einfach nur ganz kurz so umrissen. Der eine, gut, das hat jetzt nichts mit der Schweiz zu tun, der war halt ein Schweizer, aber der war, war sehr so gediegen, hat seine Ruhe haben wollen. Zum Beispiel, der hat seinen Schlaf gebraucht und der hat sich halt abends dann um 9:30 war der dann wirklich im Bett gelegen. Und der andere war auch so recht ordentlich, ne? Und der andere, das war, der war ganz anders. Der hat eine Stunde, der hat dann noch Nachtstudierzeit gemacht, die konnte man machen damals. Hat er gemacht, der andere hat schon geschlafen, aber als der dann, als die Nachtstudierzeit vorbei war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Glocks. Damals gab es die noch, ich weiß nicht, ob es die heute überhaupt noch gibt. Das waren so Holzschuhe. Und dann muss man sich vorstellen, der war dann oben im Klassenzimmer und dann musste er immer runter zu den Schlafräumen in den Keller. Also, das war ja, Einliegerwohnung kann man sagen, ne? So, ja, aber jedenfalls, er kam dann runter und dann klock, 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 ne? Die Treppe runter. Das hast du schon im ganzen Flur gehört. Ne? Dann kam der ins Zimmer rein,
Licht an.
Licht, genau, Licht an. Dann hat er erst sich da fertig gemacht und der andere, der stand schon senkrecht im Bett und war schon wieder am Kochen. Ne? So, und es ging wirklich, also eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Und dann gab es richtig Probleme. Die haben dann Gespräche mit Lehrer und Heim, also Internatsleitung und gehabt. Und das hat aber der eine, der, nein, der muss sich ändern. Und der andere hat gesagt, nein, der muss sich ändern. So, und dann sind da zwei, so, wie sagt man, zwei so Holzköpfe aufeinander geprallt. Ja, und da hat keiner nachgegeben. Also für beide war das eine gewisse Versuchung, aber die haben beide einfach, nö. Ja, und ich denke, vielleicht ist es jetzt auch so ein kleines Beispiel dafür, wie man sich einfach verhalten kann. Ja, dass man da einfach versucht ist. Ja, nicht, ich denke, in dem Fall wäre es jetzt schon gut gewesen, wenn man da versucht hätte, aufeinander zuzugehen, einen Kompromiss zu finden. Und dass der eine einfach sagt, okay, gut, ich ziehe halt oben an der Treppe meine Schuhe aus, ich mache mich so weit bettfertig, dass ich quasi nur die Tür aufmache, rein ins Bett und fertig. So. Aber nö, der hat einfach seinen Stiefel durchgezogen. Und für den anderen war das eine richtige, ja, der war da schon manches Mal so richtig, ja, nicht nur auf 180, sondern eher auf 360, ne? So vom Blutdruck her. Weißt? Und es können immer wieder Dinge in unser Leben treten, die uns ja einfach versuchen. Aber wie gehe ich mit dieser Versuchung um? Und ich wünsche mir einfach, dass jeder von uns das auch lernt, wirklich mit der Versuchung so umzugehen, dass der andere, dass man einfach auch da nicht einmal zum einen den anderen nicht ja, beeinträchtigt, aber auch vor allem, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass wir in der Reinheit vor Gott einfach leben. Und wenn wir jetzt auch nicht mehr weiter wissen, es können ja Situationen auftreten, wo wir einfach mit unserem Latein am Ende sind. Und daher finde ich es einfach schön, dass er hier in dem Abschnitt dann sagt, ja, wer Weisheit mangelt, wir haben ja nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, wie man so schön sagt, sondern wenn einer Weisheit mangelt, was heißt denn hier, der bittet drum. Und dann heißt es, ist Gott da, der gerne gibt. Das heißt, wenn ich einfach nicht mehr weiter weiß, wenn ich jetzt auch versucht bin und wirklich, also versucht werde, egal wo jemand seine Schwachstelle hat, dann kann ich doch zu meinem lebendigen Gott gehen und kann sagen, Herr, hilf mir du da einfach, gib mir du die nötige Weisheit, wie ich mit dieser Versuchung umgehen kann. Weil ich den Wunsch habe, dir gehorsam zu sein, weil ich den Wunsch habe, deinen Willen zu tun. Ja? Und da ist es dann halt auch wichtig, dass man auch glaubt, dass Gott es tun kann. Da heißt es ja dann, ja, der bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln. Das heißt, ich muss, wenn jetzt Gott mir sagt, ja, wenn du Weisheit mangelst, ich will dir diese Weisheit geben. Und dann kann ich daran festhalten, dann kann ich sagen, Und das kann ich dann auch ganz anders sogar machen. Die Bibel sagt sogar an einer Stelle, mein Herz hält dir vor dein Wort. Wenn ich jetzt einfach merke, ja, ich bin jetzt am Ende mit meinem Latein, ich komme hier nicht weiter und ich brauche jetzt Gottes Hilfe, dann kann ich zu Jesus gehen und kann sagen, hier im Jakobusbrief heißt es, ich brauche jetzt Weisheit, du sagst, ich will dir Weisheit geben und dann nimm das einfach an und sag, hier, ich halte dir jetzt hier dein Wort vor. Du sagst, du gibst mir Weisheit und dann gib mir bitte auch die Weisheit. Ich habe das an vielen Stellen in meinem Leben schon erlebt, wo ich Gott wirklich diese, sein Wort, seine Verheißungen, seine Zusagen einfach auf Deutsch vor den Kopf, vor die Füße geschmissen habe und gesagt habe, hier sagst du das und ich erwarte von dir, dass du genau das jetzt auch erfüllst und umsetzt. Und Gott wird es auch tun. Davon bin ich überzeugt. Ich habe das so oft erlebt. Ich habe euch die Geschichte ja schon erzählt, wie ich hier nach Golzen kam. Ich habe auch Gott gesagt, dir, du sagst in deinem Wort, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Du willst, dass ich hierher gehe. Und dann bist du in der Verantwortung, das zu tun, was erforderlich ist, damit ich hierher gehen kann. Und was hat er gemacht? Er hat es gemacht. Er hat genau die Voraussetzungen geschaffen, dass ich hierher gehen konnte, weil er es wollte. Und wenn er zu mir sagt, ich soll der Versuchung widerstehen, aber ich nicht die Weisheit habe, das umzusetzen, dann kann ich doch hergehen und sagen, hey Jesus, du sagst dir, gib bitte um Weisheit und dann gebe ich es dir. Und dann kann ich sagen, und jetzt gib du mir, bitte. Und dann kannst du davon ausgehen, er wird sie dir geben. Eine andere Stelle, die ich auch richtig toll finde, ist im Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken. Und dann heißt es, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Ist es nicht großartig? Er will von uns, dass wir sein Wort umsetzen. Er will, dass wir der Versuchung widerstehen. Und dann heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken. Ich möchte, wenn man das jetzt als gutes Werk ausdrücken möchte, ich möchte dieses gute Werk begehen. Ich möchte Gott gehorsam sein. Ich möchte der Versuchung widerstehen. So, und Herr Jesus, du sagst hier, du willst, dass ich das tue und du hast diesen Weg vorher bereitet. Und dann, damit ich darin wandeln kann. Also, mach du das jetzt. Hilf du mir jetzt. Und ich darf Jesus beim Wort nehmen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das so jetzt auch bildlich vorstellen könnt. Es ist doch einfach, wenn jetzt du so ein Schneefeld hast und der Schnee, sage ich jetzt mal, 30 Zentimeter tief. So, dann ist es natürlich mühsam, wenn du deine eigene Spur ziehen musst. Wenn jetzt aber da vorher schon jemand gelaufen ist und der vielleicht so ungefähr die gleiche Schrittlänge hat, die du selber hast, und du dann in diesen Schritt hineintreten kannst, dann ist es doch viel, viel leichter, darin zu laufen. Und ich denke, genauso kann man denn diesen Vers, Epheser 2, Vers 10, verstehen. Jesus hat den Weg gespurt. Er ist mir vorausgegangen und hat im Grunde genommen schon die Erleichterung, also die Voraussetzung geschaffen, dass ich auch angenehm diesen Weg gehen kann, den er von mir erwartet. Jesus selber ist unser größtes Vorbild. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann wissen wir ganz genau, er hat das Wort Gottes umgesetzt. Er war Gott zu 100% gehorsam. Er hat Gott in allem, ja, er war in allem gehorsam. Und ich hatte, ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob ich die Predigt hier schon mal gehalten habe, aber ich habe vor einigen Jahren schon mal eine Predigt gehalten über Hingabe. Und da fiel mir dann Jesus als Beispiel dazu ein. Ich habe gedacht, okay, ich will über Hingabe predigen. Und ich habe die Evangelien zigmal durchgelesen, also die vier Evangelien. Und am Ende bin ich eigentlich nur daran stehen geblieben, dass Hingabe, die Jesus praktiziert hat, im Grunde nur mit, man kann das nur mit einem ganz kurzen Satz eben sagen, er war Gott gehorsam. Er war Gott gehorsam. Und wenn du jetzt das Evangelium mal durchliest, dann wirst du genau das feststellen. Das zieht sich durch das Leben von Jesus komplett durch, dass er Gott gehorsam war in alledem, was er getan hat. Und genau so geht es uns auch. Wir sollen Gott gehorsam sein. Und wenn Versuchung auf unser Leben zukommt, dann sollen wir dieser Versuchung widerstehen. Einmal, indem wir einfach um Weisheit bitten, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Und Gott wird diese Weisheit schenken. Und dann aber auch nicht hin und her wanken, im Glauben annehmen. Eine Meereswoge, vergleicht es hier mit einer Meereswoge. Wir sollen nicht sagen, ich glaube jetzt aber doch nicht. Ja, kann das jetzt Gott? Nein, Gott kann es doch nicht. Was ist das für ein Glaube? Ein Glaube heißt an dem festhalten, was Gott zusagt. Und damit rechnen, dass er das genau umsetzt. Dass er genau das tut. Eine Sache für wahr halten, die gar noch nicht da ist. Dafür zu beten, Herr Jesus, ich danke dir, dass du das tust. Obwohl das gar noch nicht passiert ist. Das nennt man Glauben. Und daran festhalten. Und was macht eine Meereswoge? Die wird hin und her getrieben. Der Wind bläst mal von da, einmal hier, einmal da. Und ich habe jetzt einfach noch ein Beispiel zum Schluss. Ich hatte damals, als ich mich habe taufen lassen, mir war klar, Taufe ist ein Gehorsamsschritt Gott gegenüber. Und dann habe ich mich mit dem Bruder unterhalten, war Krankenpfleger, und er hat gesagt, war aber nicht in der Freikirche wie ich, sondern in der Landeskirche. Man, ist ja alles okay, ne? Habe ja kein Problem damit. Aber er hat gesagt, Martin, du brauchst dich doch nicht taufen lassen, du bist doch schon getauft als Kind, das reicht doch. Und Gott kann ja auch durch dich wirken, kann dich segnen und so weiter. Er hat auch schon oft Menschen zum Segen sein dürfen, aber er ist jetzt auch nicht getauft. Und ich war aber damals noch ein sehr junger Christ. Ich hatte auch noch ganz, ganz wenig Bibelkenntnisse und ja, einfach und war auch noch nicht so gefestigt. Und ich kann es jetzt heute nicht mehr sagen, ob ich den Bibelvers zufällig in meiner stillen Zeit gelesen habe oder ob Gott mir den einfach ins Gedächtnis gerufen hat. Auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass ich das gelesen habe in meiner stillen Zeit. Und da hieß es dann, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht sie zurück, ist ungeschickt fürs Reich Gottes. Hat Jesus ja gesagt. Und das war für mich wie eine Antwort, wo ich gesagt habe, okay, Jesus hat gesagt gehabt, wer seine Hand am Pflug legt. Ich habe meine Hand, habe ich jetzt so im übertragenen Sinne gesagt, meine Hand an den Pflug gelegt, ich will mich taufen lassen. Ich weiß auch, es ist ein Gehorsamsschritt Gott gegenüber und ich werde mich jetzt taufen lassen. Ende. Gab kein Widerrede mehr. Ich habe dann auch gar nicht mehr groß drüber nachgedacht. Und ich habe aber gemerkt, dass Gott diesen Schritt dann am Ende auch gesegnet hat. Aber was mir halt einfach wichtig war, einfach wie schnell man durch ja, verschiedene Auffassungen plötzlich unsicher werden kann. Und da ist es wichtig, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir da unsere Hilfe dann einfach auch suchen. Im Wort Gottes, dass die Bibel uns da einfach auch eine Richtschnur ist, in dem, was wir dann auch tun sollen. Gott erwartet von uns eine himmlische Gesinnung. Und da heißt es eben auch, ist dein Herz auf, wie zum Beispiel bei diesen beiden Menschen da, von denen kurz berichtet wird, ganz kurz noch darauf eingehen, der niedrige Bruder rühme sich seiner Hoheit. Das heißt, jemand, der arm ist, er soll sich seines Reichtums rühmen. Komische Parallele. Aber im Grunde genommen ist es so. Wenn jemand, der arm ist und eigentlich nicht bedeutsam, hat keinen, was weiß ich, Doktortitel oder sonst irgendwas, ist nicht reich, dann wird man oft so, naja, gut, ja, ist halt da. Aber wenn jetzt jemand reich ist, vielleicht auch noch ein schickes Auto hat und man schon an bestimmten Dingen sieht, dass er ja einen gewissen Wohlstand auch aufweist, geht man dem oft ganz anders entgegen. Aber Gott misst es anders. Derjenige, der eigentlich unscheinbar gilt und aber Gott gehorsam ist in seinem Handeln, der wird am Ende, wenn er ankommt am Ziel, von Gott überreich beschenkt. Der wird, darum heißt es, rühme dich deiner Hoheit. Im Grunde genommen ist der am Ende reicher wie der Reiche. Aber der Reiche, der hier auf Erden alles hat, was er sich erträumen und erdenken kann, mehr als das sogar, und dann auch sein Reichtum, sag ich jetzt mal, ja auch recht protzig ausgibt. Ich meine, er darf ja sein Reichtum genießen. Habe ich ja gar kein Problem. Also habe ich kein Problem mit der Bibel auch nicht. Muss man mal Prediger lesen, dann sagt er, ja, du darfst es genießen. Aber wenn das der einzigste Fokus ist, auf der das dieser Mann sein Leben ausrichtet, aber der Gehorsam Gott gegenüber ihm gar nicht interessiert, dann passiert nämlich genau das, was hier, wo es dann am Schluss heißt, das wie, wenn die Sonne aufgeht, wie so eine Pflanze, die Sonne geht auf, die brennt runter, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt und am Ende, was ist dann da? Gar nichts. Er wird mit leeren Händen, wenn er überhaupt im Himmel ankommt, wird er mit leeren Händen im Himmel ankommen. Und das ist der Unterschied. Er ist am Ende reich, aber derjenige, der unbedeutsam ist, der aber Gott gehorsam ist, der wird am Ende von Gott reich beschenkt. Wo richtest du dein Herz hin aus? Richtest du dein Herz hin aus auf Gott? Richtest du dein Herz darauf, Jesus lieb zu haben? Richtest du dein Herz darauf, die Bibel lieb zu haben, Gott gehorsam zu sein? Das soll unser Fokus sein. Und wenn das unser Fokus ist, dann werden wir auch von Gott einmal beschenkt, dass wir die Versuchung überwinden können. Dann werden wir von Gott beschenkt, dass er uns die Weisheit gibt, auch dem entgegenzuwirken, also Versuchung zu überwinden. Und am Ende, wenn wir dann ausgeharrt haben, wenn wir durchgehalten haben, werden wir den Siegeskranz erhalten, weil die Liebe zu Jesus unser Leben bestimmt hat. Amen.